Welcome to the Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
Hallo, willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und bei mir in der Leitung ist schon Florian Scherz. Hallo Florian.
Hallo allerseits.
Ein, ja, idealer Match, würde ich mal sagen. Ja, du hast dir gerade für uns getestet Super Mario Bros. Wonder. Und jetzt schon wieder ein Super Mario Spiel, ja, denn du lässt dich da nicht lumpen und schmeißt gleich das nächste Spiel auf den Markt. Und hier warst du ja fast noch idealer als beim letzten. Es handelt sich nämlich eigentlich ursprünglich um ein Rollenspiel, das von Square, damals noch nicht Square Enix, sondern von Square entwickelt wurde und jetzt neu aufgelegt wird von Nintendo. Und zwar nicht nur als, ja, Download oder in der Collection, in der Download Collection vom Online-Service, sondern als Remake. Und wir reden natürlich von Super Mario Bros. RPG.
Ja, Super Mario RPG, ein echter Klassiker, um den wir ja bis jetzt großteils umgefallen sind, obwohl es nicht ganz stimmt, es gab ihn ja ein bisschen.
Es gab ihn ja ein bisschen, ja, und ich hatte ihn ja damals sogar, ich habe ihn importiert, ja, und hatte damit echt meine Probleme, weil, wenn man jetzt zurückblickt, also wir reden da von Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, ja, das ist 1996 erschienen, ja, und ich habe mir das damals wirklich importiert, ja, als Importmodul, horrender Preis, ewig gespart, ja, lauf nach Hause, steck's in meinen Adapter, dreh das Super Nintendo auf, schwarz.
Okay, das ist spannend.
Ja, warum? Weil dieses Modul war auch, ich glaube, das einzige am westlichen Markt, also, das müssen wir vielleicht noch ausrollen, das Spiel gab's bei uns nicht in Europa, aber halt in Japan. Da hätte es mir nichts gebracht und in der USA ist auch gekommen. Und es war das einzige Modul, das überhaupt in den Westen kam, das einen bestimmten Erweiterungschip drinnen hat. Da sind über 30 Spiele entwickelt worden. Ich glaube, der SA1 war das. War.
Ich habe es jetzt gerade offen, ja. Ich sehe es gerade, dass es der SA1 war.
Genau, SA1-Chip. Der ist, also, denkt man sich, okay, das ist halt einer von diesen Standard-Chips, ja. Das ist sogar der, glaube ich, den Nintendo am öftersten verwendet hat. Ja, schneller RAM, schnellerer Speicher, schnellerer Prozessortakt, ja, bessere Grafik. Also es ist wirklich mal ein. Es gibt ja verschiedene solche Chips, die da verwendet wurden von Nintendo, auch bei zum Beispiel Yoshi's Island, dem ersten da und so weiter. Das wurde ja immer wieder verwendet, solche Chips, oder eben der FX-Chip, ein ganz bekannter für Star Fox. Und das war auch ein Chip, aber es war eigentlich eher so einer, wir erweitern das Super Nintendo auf allen Fronten eigentlich mit ein bisschen besser, ja, dass wir halt andere Spiele noch darstellen können. Und diese Chips haben eigentlich immer gut funktioniert, auch auf den Adaptern. Der S1-Chip nicht, weil der hat auch noch eine neue Kopier-Protection gehabt, eine Raubkopier-Protection. Wenn man sich fragt, warum hat man damals raubkopiert? Es gab so Diskettenlaufwerke für Super Nintendo und die haben dann am Schluss schon ziemliche Probleme gemacht. Und Schluss ist auch ein gutes Stichwort, ja, denn das Spiel kam im 1996 in Japan nur 4 Monate vor Super Mario 64. Also ist wirklich eines der letzten großen Hurras des Super Nintendo gewesen. Kam dann eben auch in die USA, Europa leider nicht.
Ja, muss man auch dazu sagen, dass ich habe sogar in den Test ja reingeschrieben, es war das letzte Mario-Spiel für das Super Nintendo in den USA und es war das letzte Spiel von Squaresoft für das Super Nintendo.
Für lange Zeit.
Ist wirklich, nein, aber für ein Super Nintendo war es einfach das letzte Modul. Und natürlich, ja, mit Nintendo gab es ja dann generell den Bruch zu dem Zeitpunkt.
Es gab ja das war ja eigentlich die, da kommen wir nachher noch dazu, das war eigentlich die Liebeserklärung der beiden Konzerne zueinander, Super Mario RPG. Nintendo gibt ihnen denn das beste Franchise, was sie haben, ja, Square Enix schmeißt auch viele, viele Talente auf dieses Spiel. Miyamoto selbst streut noch ein bisschen Elfenstaub drüber. Also es war, glaube ich, wirklich auch ein Projekt, das beiden Firmen enorm am Herzen gelegen ist und es war ja auch eine Vorbereitung auf das, was kommen sollte beim N64. Ja, die Geschichte lief dann ganz anderes, ja, also es dauerte da bis zum GameCube, bis Square wieder einen Fuß auf eine Nintendo-Plattform gesetzt hat, ne.
Das ist ja berühmt, was da alles dann schiefgelaufen ist.
Genau, also da hat das andere Podcast, ja.
Ja,
aber nochmal zurück zum, also ich kam nach Hause, funktionierte nicht und wegen dem Chip habe ich mir dann noch einen eigenen, nochmal einen Konverter kaufen müssen, ja. Es ist einfach, es war ein horrendes Geld, aber es hat sich ausgezahlt, ja. Das Spiel, ja, war einfach damals schon ein richtig gutes Spiel, was Spaß gemacht hat. Es war einfach ein gutes Mario-Rollenspiel und hat vor allem vieles aufgebrochen, was, Nintendo eigentlich mit dem Charakter so vorhatte, ja, nämlich man hat plötzlich mehr Hintergrundstories gehabt, auch Bowser hat was sagen dürfen, außer
und ist ein richtig interessanter Charakter in dem Spiel plötzlich,
genau,
also der auch wirklich Tiefgang kriegt und nicht nur ich bin der Böse ist.
Absolut, ja. Und es ist ja auch eigentlich der Urgroßvater von dem ganzen Paper Mario und Luigi und Mario Rollenspielen und so weiter. Das ist eigentlich das Urrollenspiel, und mit diesen Rollenspielen hat er versucht, Nintendo generell immer mehr, ich sage mal, sowohl Story als auch mehr Tiefgang und Emotionen den Charakteren zu geben, sowohl den Helden als auch den meistens Bösewichten, sage ich.
Ja, es war ja auch tatsächlich so, dass einer von den zwei Chefentwicklern, der Chihiro Fujioka, ich habe mir jetzt extra rausgesucht, war dann nachher einer der Gründer von Alpha Dream, und das waren ja dann die Mario und Luigi gemacht haben. Also, dass es da wirklich weitergegangen ist, das
absolut,
war schon klar.
Ne? Das ist also absolut wirklich der Grundstein für diese beiden Serien. Ja.
Ja, definitiv. Und das merkt man auch. Also gerade Mario und Luigi wird man ordentlich durchspüren, wenn man jetzt auch zum ersten Mal reinkommt in Super Mario RPG. Man hat aber vielleicht, und auch das habe ich ins Review reingeschrieben, man hat vielleicht dann manchmal gerade ein bisschen das Problem, dass man weiß, das wurde dann weiterentwickelt und das funktioniert da noch nicht alles. Also das ist ganz spannend, da an die Wurzeln zurückzugehen. Man muss sich aber bewusst sein, es sind die Wurzeln.
Absolut, ja. Du hast ja schon angesprochen, eigentlich in Europa nicht. Es gab aber die ein oder andere Gelegenheit, sich dieses Juwel dann doch ganz legal auf eine Nintendo-Plattform zu backen. Genauer gesagt, mit der Virtual Console, sowohl für Wii als auch für Wii U funktionierte das. Als auch, wenn man sich das Super NES Classic Edition geholt hat, also das Super NES Mini, da war es auch drauf.
Genau, also da hat man dann das erste Mal die Gelegenheit genutzt und hat gesagt, so auch die deutschsprachigen oder die europäischen Spieler dürfen das spielen. Man muss ja dazu sagen, es ist ja diese Super Nintendo Zeit war ja ein bisschen für europäische JRPG Fans eine traurige Zeit, weil es sind wirklich großartige Spiele rausgekommen und ganz ganz viel davon ist nicht zu uns gekommen. Da hat man ja meistens argumentiert, ja, erstens PAL-Anpassung, also das wissen wir ja, dass das damals noch ein Riesenthema war. Da hat man sich dann einfach teilweise auch nicht drüber getraut, beziehungsweise gerade im Fall von dem Spiel war es halt so, zahlt sich das noch aus, jetzt Zeit und Energie in ein Super NES-Spiel zu stecken, wenn eigentlich das N64 vor der Tür steht? Mhm. Und das zweite Problem war einfach die Übersetzung. Also man hätte ja eine Übersetzung machen müssen.
Ja.
Und das ist ja jetzt auch das erste Mal, jetzt der neue Release für die Switch ist jetzt das erste Mal, dass es wirklich auch deutsche Texte gibt. Also die gab es ja vorher einfach nicht, auch in den Virtual Console Releases nicht.
Jetzt kommt das Spiel neu heraus, ja. Wird nicht von Nintendo selbst entwickelt, sondern
von Arte Piazza.
Die ja eine sehr, ich weiß nicht, sind sie eine Tochter oder haben sie nur ein sehr großes Naheverhältnis wieder zu Square Enix. Das ist eigentlich so ein Haus- und Hof-Zulieferer und Lieferant für die Dragon Quest-Serie.
Ja,
unter anderem. Zuletzt sind sie aufgefallen auch mit dem 2D-Bart von Dragon Quest 11.
Das genau, die haben diesen 3DS-Teil von, also diese 3DS-Version von Dragon Quest 11 entwickelt, die bei uns ja nicht rausgekommen ist. Und danach haben sie, und der ist ja dann rübergekommen in die Switch-Version von Dragon Quest 11 S, war das ja dann, die ja dann auch wieder für die anderen Konsolen re-released worden ist. Und drum ist eben diese 2D-Version von ihnen. Aber generell, wenn man sich ihre Geschichte anschaut, die waren ab Dragon Quest 3 dabei und haben mitgeholfen, also die waren nicht nur Dragon Quest gemacht, aber sie haben sehr, sehr viel Dragon Quest gemacht.
Also das Wort Dragon Quest kommt in ihrer Historie sehr, sehr oft vor, würde ich mal sagen.
Oh ja, unglaublich.
Und das Spannende ist, ja, das erste Mal, dass sie an Dragon Quest gearbeitet haben, 1996. Ja. Also sprich, die Firma gab es schon, wie das Originalspiel auch erschienen ist. Und das ist schon, ja, also mal, da arbeiten schon die Richtigen dran, würde ich mal sagen. Und nicht irgendeiner schnellen Umsetzung. Sollte auch so sein, denn wir reden hier, und da werden wir auch nachher nochmal drauf kommen, ob das gerechtfertigt ist und so weiter, von einem Vollpreisspiel für die Switch. Ja, obwohl es eben schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Ja, man muss aber auch sagen, Nintendo, weil es immer heißt, ja, die machen immer Remakes, ja. Von dem Spiel sahen wir seit 1996 kein Remake und eben in Europa gab es dieses Spiel auch noch. Ich rede jetzt mal von Remake und nicht Remaster, ja, weil das Spiel ist nicht nur irgendwie hochgerechnet, sondern hat eine neue Grafik-Engine, ist jetzt wirklich in 3D, aber wenn man sich so die Screenshots auch direkt vergleicht und so weiter, den Charme fangen sie eigentlich sehr, sehr gut ein des Originals. Und wenn ich das richtig verstanden habe, was ich bis jetzt gelesen habe und auch dein Review gelesen habe, ja, und wenn ich das vergleiche mit meinen Spielerfahrungen, das hält sich ja fast sklavisch an das Super NES-Original.
Genau, also das muss man dazu sagen, du hast jetzt gesagt, das Spiel ist in 3D, das stimmt grundsätzlich, aber du hast trotzdem diese fixe isometrische, also ja, ja. Das ist glaube ich sogar Unity, wenn ich mich nicht täusche, was ich so gelesen habe, aber es ist trotzdem in dieser fixen isometrischen Perspektive, es sind die Level-Designs, also die einzelnen Abschnitte, das sind auch da eigentlich immer ganz kleine Räume, die schon ein bisschen scrollen, aber es sind relativ kleine Räume, sind eigentlich genauso wie in der Super Nintendo-Version.
Ja.
Nur sie sind halt neu angestrichen worden und man hat schon ein paar Verbesserungen im Detail gemacht, aber grundsätzlich wird man ganz, ganz viel wiedererkennen, wenn man dieses Spiel schon kennt. Die größten Änderungen sind eigentlich im Kampfsystem, da hat man ein bisschen rumgetweakt, aber es ist mir beim Test tatsächlich so gegangen, ich habe ein paar Mal, bin ich so ganz leicht hängen geblieben und habe mir gedacht, so, das mache ich mal jetzt ein bisschen leichter und es geht tatsächlich, man macht sich den Walkthrough auf von der Super Nintendo Version und die beschreibt einem haargenau, wo man gerade ist und wo man als nächstes hingeht. Spannend. Also es ist in der Hinsicht, ich habe es auch wirklich als Aufhänger ein bisschen für diesen Artikel genommen, die Frage, ob das man das jetzt als Remaster tituliert oder als Remake, steht tatsächlich ein bisschen im Raum, weil es wirklich eigentlich genau dazwischen steht.
Ja, also es gibt Spiele, die ja ähnlich sind, wie zum Beispiel die Crash Bandicoot Trilogy, hat ja auch eine neue Grafik-Engine, ist aber eigentlich das gleiche Spiel, die sagen, es ist ein Remaster. Also da, ja. nach der Argumentationskette wäre es ein Remaster. Für mich habe ich eigentlich immer so, Remaster ist für mich, wenn das wirklich eigentlich das Original, der Originalcode, ja, wahrscheinlich läuft im Hintergrund eh das Super Nintendo-Spiel emuliert mit einer neuen Grafik-Engine, ja, aber das war jetzt eher ein Scherz. Der Punkt ist, der Originalcode und einfach drüber gerechnet wird hauptsächlich, ja, also mit die Grafiken irgendwie einzelne Modelle ausgetauscht und so, aber das ist ja da komplett neue Engine, komplett neue Musik, wobei eingespielt Musik, die sind die Originalstücke, wobei man kann, glaube ich, auch hin und her schalten
zwischen der Super Nintendo
Musik, ja.
Genau,
ja. Und auch jetzt, ich meine, wir hüpfen da hin und her, ich bin schuld, tut mir leid.
Kein Problem.
Musik ist ja überhaupt ein super Thema, ist ja auch eine einzigartige Zusammenarbeit, die da passiert ist zwischen dem Super Nintendo, also den Super Mario Komponisten und dem Final Fantasy Komponisten.
Ja, wobei der Hauptsoundtrack ist ja von Yoko Shimomura, also das ist ja tatsächlich jemand, die da wirklich angefangen hat und sagt, das war ihr großer Durchbruch, die macht aber bis heute großartige Musik für japanische Spiele. Aber ja, es war natürlich Koji Kondo dabei, dessen Themen da verwendet werden. Also das hört man auch ab und zu, klingt halt einfach total nach Mario. Es war Uematsu dabei, dessen Final Fantasy Soundtracks da ein bisschen hineingemischt wurden. Und es ist wirklich eine coole Musik. Sie ist auch heute noch cool. Sie klingt natürlich auch da, muss man sagen, heute würde man es wahrscheinlich nicht mehr so machen, ja. Aber der Soundtrack, den man hört, gerade im den remasterten Soundtrack, da würde man sich manchmal denken, ja, so klang das wirklich damals. Und dann schalten wir um und denken, nein, eigentlich war das doch mehr Chiptune. Aber es hat noch immer dieses 16-Bit-Super Nintendo-Vibe mit den verklärten Augen, die man hat, oder verklärten Ohren in dem Fall, mit Retro-Kopfhörern sozusagen.
Also sprich, es ist wieder so eine wie man sich zurückerinnert, aber ja, so verbessert, dass man das wieder das Retro rausrechnen kann. Ne?
Genau, ja, also es ist jetzt nicht eben Super Nintendo Chiptunes, die auch großartig sind. Also wir wissen alle, Super Nintendo hat schon großartige Musik gemacht,
ja.
Aber es ist schon verbessert worden, aber es klingt halt genauso, wie man sich zurückerinnern würde. Es ist und auch die Art, wie man den Soundtrack macht, wie die Musik gestaltet wurde, das ist einfach Retro. Ja, also die haben da jetzt auch nicht sich hingesetzt und einen neuen Soundtrack gemacht. Und das passt aber zum ganzen Spiel, ja. Es soll, glaube ich, auch eine riesen Hommage sein und gleichzeitig ein bisschen feilen, aber das Gameplay-Feeling, der Humor, der in dem Spiel riesig ist, es geht wirklich sehr viel um den Humor drin, das will man alles erhalten. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut.
Sehr schön. Ja, dann reden wir über Spiel, oder?
Wir reden eh über Spiel, aber wir sind bis jetzt so immer
über das Gameplay. Was erwartet mich? Also wenn das jetzt für alle, die jetzt eigentlich nicht zugehört haben, weil sie sagen, Retro interessiert mich gar nicht, ich will jetzt einfach 60 Euro auf den Tisch knallen und mir ein neues Switch-Spiel holen, ja, und habe auch noch nie was davon gehört, was erwartet mich eigentlich bei Super Mario RPG? Ja, das ist ein RPG-Rollenspiel, aber das kann ja alles sein heutzutage. Das kann ein Witcher sein, genauso wie eben ein Final Fantasy.
Ja, Final Fantasy ist, glaube ich, auch das richtige Stichwort, weil Nintendo hat sich ja nicht ganz umsonst mit Squaresoft zusammengetan. Die waren ja damals schon die großen Rollenspielmacher. Also wir reden da ja wirklich von der Zeit. Final Fantasy VI ist davor herausgekommen. Also für viele Super Nintendo-Fans Final Fantasy 3 natürlich. Und die haben sich schon überlegt, wie kann ich jetzt ein Mario-Gameplay mit einem Final Fantasy-Gameplay von damals, also wie gesagt, wir reden da von der Super Nintendo-Zeit von Final Fantasy, zusammentun. Und vieles, was man so erlebt, erinnert halt an Final Fantasy. Das heißt, man rennt durch diese diversen Locations, die es gibt. Das können Städte sein, das können, ich sag mal unter Anführungszeichen, Dungeons sein, weil es oft keine Verliese sind, sondern irgendwelche Wälder oder Berge und so weiter, wo man durchrennt. Dort sieht man dann immer wieder natürlich Sachen, die man einsammeln kann. Das kann eine Schatzkiste sein. Man sieht auch die Gegner. Also da sind wir vielleicht nicht ganz bei dem Final Fantasy Gameplay von damals, sondern das ist eher Chrono Trigger. Man sieht die Gegner und wenn man sie berührt, kommt man in den Kampf. Dieser Kampf ist dann wieder rundenbasiert. Hat aber so ein bisschen ein Action-Element, weil man zum Beispiel, wenn man zum richtigen Zeitpunkt im Angriff auf einen Knopf drückt, dann wird der Angriff stärker. Das ist zum Beispiel so ein Element, das wir dann später in Mario und Luigi wiedersehen. Und das ist halt, ja, das, und dazwischen gibt es eine Menge Story und es gibt eine Menge Dialoge. Auch das ist ja klassisch Rollenspiel. Also was Super Mario RPG definitiv ist, es ist ein klassisches JRPG, aber eingedampft, das Spiel ist auch nicht so lang und ich habe auch jetzt schon öfter gelesen, es ist kürzer, es fühlt sich jetzt kürzer an, weil man es wahrscheinlich ein bisschen leichter gemacht hat und das macht es halt optimal für jemanden, der sagt, ich habe das vielleicht noch nie gespielt und ich möchte einmal ein JRPG der alten Schule ausprobieren, dann seid ihr da richtig. Ja, das ist ein cooles Spiel zum Einsteigen, weil es wirklich absolut eingedampft und kurzweilig ist.
Ich glaube, das Original war ja eh auch so 20, 25 Stunden schon damals, ja. Ich glaube auch bei, also wenn ihr kaum Erfahrung mit Rollenspielen habt, so 20, 23 Stunden habt ihr auf alle Fälle, je nachdem, was ihr alles macht. Es gibt ja wieder ein paar so Nebenaufgaben und so weiter, da kann man natürlich noch ein bisschen Zeit hinein versenken. Aber erwartet euch keine 150 Stunden oder so.
Definitiv. Ja. Also ich kann es nur von mir sagen, ich bin ein bisschen herumgehängt oder manchmal auch so Nebenaufgaben rein investiert und ich bin aber trotzdem vor allem durch die Story durchgelaufen und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich war in knapp über 10 Stunden durch. Ja. Also das ist okay. Es ist vielleicht für viele Dinge, für viele heutige Spieler, die sagen, das ist unglaublich kurz, aber das ist auch der Vorteil von dem Spiel. Es ist halt nicht so ein Riesen-Commitment, weil selbst ein Final Fantasy damals sind halt 30, 40 Stunden, die man rein investiert. Und darum ist es sehr angenehm auch für jemanden, der sagt, ich möchte das mal ausprobieren, weil 10 Stunden hat man schnell mal, ja. Das, wenn man will, kann man das Spiel wahrscheinlich in einem Wochenende locker wegsnacken.
Ja, würdest du sagen, es ist auch ein idealer Einstieg in Rollenspiele? Also wenn man sagt, okay, man hat eigentlich noch kein so Final Fantasy gespielt und so weiter, sondern macht eigentlich einen Bogen rum, mag aber Super Mario, ja, oder möchte seinen Kindern ein Rollenspiel mal geben, ist das ein Einstieg?
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist der optimale Einstieg. Vor allem, sie haben ein bisschen, glaube ich, am Schwierigkeitsgrad gefeilt. Ich habe das Original viel zu wenig gespielt, um das jetzt hundertprozentig bestätigen zu können. Aber es war auch das, was ich aus anderen Reviews rausgelesen habe, die ja zum Teil das Original hoch verehren. Also es dürfte tatsächlich ein bisschen leichter gemacht worden sein. Aber das liegt auch viel an den Quality-of-Life-Ideen, die man ins Kampfsystem hineingesteckt hat.
Die Frage ist ja immer, was ist Schwierigkeit? Ist es gut schwierig oder hat man einfach ist einfach nicht so gefeilt, dass dann irgendwann frustig wird oder so? Gibt es so einen schmalen Grad zwischen schwer, weil es schwer ist, ja, und schwer, weil man es einfach unfair ist oder was auch immer. Ne?
Ja, wobei das Original dürfte auch schon nicht unfair gewesen sein.
Ja.
Aber sie haben sich, also zum ein Beispiel einfach, das man jetzt eingebaut hat, man kann im Kampf die Party auswechseln. Mhm. Ja, also ich kann einfach sagen, hey, der ist K.O., ich hole mir jetzt eine andere Figur rein.
Das erleichtert natürlich vieles. Ne?
Das macht vieles leichter, ja. Oder eine andere Neuerung, die man jetzt gemacht hat, es gibt so Riesenangriffe, es gibt eine Anzeige, die steigt, wenn man perfekte Angriffe oder perfekte Paraden macht. Und wenn die auf 100% ist, dann gibt es so einen Trio-Angriff. Und der ist natürlich ganz, ganz stark. Und das hilft natürlich, wenn man sich das zum Beispiel für einen Boss aufhebt, dann ist gleich einmal die Hälfte von seiner Energie weg. Macht's einfacher, ja. Also das sind so kleine Tweaks, die man gemacht hat. Aber ja, also es ist absolut einsteigerfreundlich. Beim Hinweis mit Kindern, also ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich es zum Beispiel meiner Tochter dann gebe, weil die spielt Mario sehr gerne, was er noch nie ein Rollenspiel ausprobiert. Da muss ich halt dazu sagen, ein bisschen Alter werden sie brauchen, weil es ist sehr viel Text. Auch da nicht epische rollenspielmäßige Textwüsten. Also das ist schon auch da eingedampft. Also für alle, die gerne sich durch die Zwischensequenzen eher durchklicken, weil die dauern halt 10 Minuten. Das ist sehr konzentriert und sehr pointiert, aber man muss es lesen. Ja, es gibt keine Sprachausgabe.
Und das ist halt bei aller Verehrung über dieses Spiel, und ich sag wirklich, das hat mir damals viel Spaß gemacht und ich würde auf alle Fälle, dass das eines der besten Super Nintendo-Spiele auch in den Raum stellen, ja. Ich verstehe es nicht, ja. Selbst ein Baldur's Gate kann Sprachausgabe, ja, mit weiß ich wie viele Zeilen Sprachausgabe, ja. Und das schaffe ich. Warum schaffen die das nicht? Das ist 2023.
Ja. Ja. Vor allem, man könnte es ja optional machen. Ja. Ich brauche nur einen Schalter setzen und sagen, hey, und wer es wirklich Retro spielen will,
so schaltet es halt ab. Die Textmenge. Und wir reden ja wieder von einem Switch-Spiel, was sich Millionen Mal verkaufen wird. Ja.
Ja.
Also da muss doch drinnen sein, die 10 wichtigsten Sprachen der Welt einzusprechen mit guten Sprechern und vor allem, wenn ich jetzt auch Mario-Filme machen möchte und so. Ich erreiche plötzlich viel mehr Leute. Ich kann halt eben Leuten das in die Hand drücken dann, die entweder nicht gern viel lesen oder eben gerade am Lesen lernen sind und so, das, ja.
Also ja, das ist aber generell so ein Thema bei Nintendo. Also ich habe es ja auch beim Mario Wonder jetzt für mich festgestellt. Es wäre manchmal, also das sind Spiele, die Kinder spielen können, aber wo sie manchmal einfach stecken bleiben, weil sie es nicht lesen können. Ja. Und dann muss man sich noch mehr dazusetzen. Ja, ansonsten, weil sobald sie das Spielprinzip einmal kapiert haben, kann man sie auch mal 2-3 Level spielen lassen und muss jetzt nicht dauernd auf die Finger schauen, sondern kann sich vielleicht auch mal in die Küche stellen und irgendwas machen. Aber man muss ihnen halt dann immer wieder mal was vorlesen. Und das ist hier natürlich schlimmer, weil wenn es um Story geht, wenn die in einer Stadt herumrennen, natürlich gibt es da viele Texte. Und manchmal gibt es auch Puzzles, die auf Texten basieren, wo man wirklich aufpassen muss. Das ist halt schwierig mit einem Kind. Also das finde ich ein bisschen schade.
Na, vielleicht kommt ein Super Mario RPG DX auf der Switch 2. Man darf noch sich wünschen, was träumen. Mal sehen. Aber auf alle Fälle trotzdem schön, dass es jetzt ein Remake gibt. Ja, also wie gesagt, ist natürlich auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, aber gerade für einen, wenn ich ein Spiel nach so vielen Jahren zum Vollpreis wiederverkaufe, dann gehören eigentlich solche Sachen. Etwas, wo ich nicht nachgelesen habe, ja, was mich aber damals ein bisschen, ich sag mal, nicht entzürnt hat, aber halt den Spielspaß ein bisschen geschmälert hat bei mir, sind die Hüpf- und Spring-Passagen. Weil, okay, es ist ein Super Mario-Spiel, klar, springst du und hüpfst du herum, ja. Und ich finde es auch gut, dass es in dem Spiel drin ist, ganz im Gegenteil. Also, wie gesagt, eben, es ist ja ein Super Mario-RPG, da sollte ich auch springen und hüpfen können.
Deshalb ist ja auch diese isometrische Ansicht. Das haben sie ja deswegen gemacht, damit man eben noch springen kann.
Das war damals das, wo ich halt wirklich oft gestorben bin. Wie sieht's da heute aus? Haben Sie da die Steuerung auch verbessert oder ist das noch immer, ja?
Also es gibt sie noch immer, diese Passagen.
Gut, das finde ich ja positiv. Ja,
also es ist ja auch tatsächlich so in dem Spiel, dass das Springen von Mario ist so sein Signature-Move. Also das ist ja wirklich auch so ein Running-Gag, ja, dass man dann sagt, ah, wer bist denn du, ich kenne dich nicht, und dann springst du einmal und sagst, ah, Mario, du bist es. Also das ist ja einer der großen Dinge, dieser Sprung ist unverkennbar. Was man schon sagen muss, die Steuerung ist bei Weitem nicht auf dem Niveau von einem Jump'n'Run mit Mario. Ja? Also selbst wenn ich mir jetzt die NES-Spiele anschaue, waren die ein bisschen präziser zu steuern. Das Gute ist, dass das Spiel sehr verzeihend ist. Also selbst wenn ich daneben springe und ich springe in Lava, dann springt er halt raus und man steht wieder am Anfang dieser Hüpfpassage, die auch nicht übermäßig lang ist. Aber ja, es kann schon ein bisschen nervig sein, weil es auch man ist eben im isometrischen Raum, das ist ja eben nicht 2D, und dann präzise springen, ohne jetzt das, was man halt jetzt kennt, eben aus einem Super Mario 3D World zum Beispiel, dass die Isometrie ja super hinkriegt.
Ja.
Hätte man ein bisschen mehr feilen können.
Das ist echt spannend. Ich meine, es kann natürlich an der Unity Engine liegen. Ich weiß nicht, wie es da heute ist und was man alles verändern muss, aber ich habe damals ein Interview gelesen, nach der Spielveröffentlichung geführtes Interview, wo einfach auch erklärt wird, wie die Entwicklung abgelaufen ist. Und die haben gemeint, damals beim Crash Bandicoot, bei der Trilogie, ist ja auch so, dass die Sprünge manchmal nicht ganz so präzise sind wie im Original. Und ich meine, das ist ganz schwer gewesen, das überhaupt hinzukriegen, weil die Hitboxen im Unity anders sind als in anderen Systemen, entweder oval oder quadratisch, also eins von den beiden, also ist halt umgekehrt immer in eine andere Richtung. Und deswegen war das total schwer zu programmieren, dass das wirklich so exakt ist. Jetzt war das natürlich schon vor einigen Jahren, ich weiß nicht, wo die Unity Engine heute ist, und die bessern ja auch nach. Außerdem ist das ja, weiß man eher was relativ Offenes. Ja, sprich, ich glaub, sie könnten da was drauf programmieren, eine neue Hitboxen-Abfrage. Gerade wenn ich mit Nintendo eh verbandelt bin und dann sage ich, hey, ihr habt so isometrische Spiele, gebt uns da doch den Sprungcode, aber anscheinend so leicht ist das dann auch nicht.
Ja, es ist halt auch eine ungewöhnliche Ansicht und es ist halt ein gar nicht das große Gameplay-Element, sage ich mal.
Ja, nein, das war ja auch damals, ich sage ja, auch das alte Spiel, großartiges Spiel, ja, und das hat ja auch nicht mir das Spiel vermiest, ja, aber ich habe mir immer nur gedacht, warum, ich bin doch Mario,
es gibt einfach einen Standard, gerade im Springen, den man von einem Mario-Spiel erwartet. Und den erreichen sie nicht. Die gute Nachricht ist, es ist nicht so gravierend schlimm. Genau. Es gibt ganz, ganz wenige Passagen, wo es wirklich blöd wird und die sind meistens optional. Also es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo man, so das Klassische, da sind halt alle paar, sind halt einzelne Steine und dazwischen sind Lücken und man muss das drüber springen und das kann man optional auf einem höheren Schwierigkeitsgrad mit einem gewissen Zeitdruck spielen. Muss man aber nicht. Das ist das Gute, man kann es auch runterdrehen und ja, dann kriegt man halt irgendein Item nicht. Aber es ist abschaltbar. Man kann dieses Spiel, denke ich, durchspielen, auch wenn man da jetzt nicht die beste Steuerung drauf hat. Aber man muss sich echt ein bisschen umstellen. Also dem Spiel tut, und das sage ich auch ganz offen, auch manchmal der Vergleich mit Odyssey gerade nicht gut. Also dass die jetzt so nah aneinander kommen, ist vielleicht nicht die beste Marketing-Idee für Super Mario RPG gewesen. Also eben sowohl beim Springen, aber auch bei der Grafik.
Wanda meinst du jetzt, oder?
Wanda, Entschuldige, ja.
Ja, genau. Nein, war schon. Ich
wollte nur. Ja, ja. Ja, ja also das, da tut man sich halt nicht ganz den Gefallen, weil es natürlich dann doch nicht so aufpoliert ist.
Ja, ja. Es war ja auch damals so, dass eben 4 Monate später Super Mario 64 kam. Und Super Mario 64 war ja für mich auch das erste 3D-Third-Person-Spiel, wo ich ohne Probleme nicht ständig an irgendwelchen Türrahmen hängen geblieben bin. Ja, weil einfach die Steuerung so exakt war, dass du wirklich dich halt gefühlt hast wie in den alten Mario-Spielen, obwohl die Perspektive halt eine ganz andere war. Und wenn ich mir vorher kam schon Lara Croft, Tomb Raider und so weiter, da war es bei weitem nicht so exakt, diese Steuerung. Das wurde dann erst eigentlich nach Mario dann eigentlich in die Richtung auch geführt, dass man einfach auch gute Third-Person-Spiele hat, wo man einfach eine perfekte Kontrolle über den 3D-Charakter hat.
Ja, war natürlich eine Zeit, in der man sehr viel experimentiert hat.
Ja, das war jetzt kein Ding. Also es ist super, dass das damals so aufgebrochen ist. Ja. Aber trotzdem spannend, dass da anscheinend wirklich man gesagt hat, okay, ist eh nicht so wichtig, ja, und im Original war es auch so, also lassen wir es so. Was hat man sonst noch nicht zugelassen, ja? Gibt es noch Dinge, die dir jetzt auch, du hast gesagt, Convenience-Sachen, ja? Was es, glaube ich, nicht gibt, es gibt noch immer kein Questlog, ne? Solche es Dinge
macht kein man. Questlog, aber das ist eigentlich kein großes Problem, weil es eine ganz klare definierte Haupthandlung gibt, die ist linear und es gibt keine Weltkarte jetzt im Final Fantasy-Sinn, also wo man jetzt wirklich die ganze Welt sieht und wo man zu Fuß hin und herum geht bis zur nächsten Stadt oder bis zum nächsten Dungeon, sondern es gibt so eine Übersichtskarte, die könnte man grob vergleichen, so mit einer Level-Map, einer World-Map in einem Mario-Spiel und wo immer das Fähnchen drin steckt, da musst als nächstes hin. Also es ist jetzt vergleichsweise einfach, dorthin zu kommen und vergleichsweise einfach dieser Handlung zu folgen. Also ein Questlog wäre mir jetzt nie abgegangen. Okay. Es gab, glaube ich, eine einzige Stelle, wo ich mir gedacht habe, Moment, was wollte das Spiel jetzt von mir? Ich habe jetzt kurz zwei Zeilen nicht aufgepasst. Und selbst da habe ich den Bogen dann relativ schnell wieder gehabt, wo ich mir gedacht habe, da geht's hin. Also ich habe zumindest gewusst, wo ich suchen muss. Das hat schon sehr geholfen.
Was, glaube ich, auch ziemlich neu ist, ja, und das ist ja auch sehr schon angesprochen ein bisschen, es geht weiter nach dem Ende. Also man kann das Spiel jetzt weiterspielen nach dem Ende, was ja, glaube ich, im Original nicht der Fall war. So, wenn ich mich erinnern kann, war es dann aus.
Ich glaube, es war aus. Ich kann es dir jetzt auch nicht genau sagen, aber ja, man hat halt jetzt so es gibt jetzt optionale Bosskämpfe hinten dran, die halt noch einmal ordentlich schwerer sind. Also das ist einfach so ein, es ist, eine zusätzliche Herausforderung am Ende.
Wenn man wieder Lust hat, einen Fight zu machen, dann kann man halt sich seine Herausforderung anschauen. Ne?
Genau, also das reduziert das sich ein bisschen. Das ist, aber ja, es gibt zumindest ein bisschen Post-Game-Content, aber er ist jetzt auch da nicht großartig weltbewegend.
Ja, gibt es sonst was du erzählen möchtest über das Spiel? Ich glaube, wir sind eh schon ziemlich einen schönen Bogen rundherum gelaufen. Zickzack heute, aber...
Ja, ein bisschen zickzack. Vielleicht können wir noch ganz kurz sagen, also die Grafik, habe ich ja eh schon erwähnt, ist ist schon deutlich aufgehübscht. Man muss ja dazu sagen, das Original hat ja so ein bisschen den Stil, den ich mit Donkey Kong Country verknüpfe, insofern, dass man da schon,
ein bisschen, ne?
Genau, es gab sehr viele Render-Elemente, was damals natürlich absolut cool war, aber ich finde, das ist im Vergleich zu der Pixel-Grafik nicht optimal gealtert. Also ich finde, da merkt man einfach immer gerade bei diesen Render-Elementen, das ginge heute schöner. Und das hat man natürlich jetzt völlig überarbeitet. Hat einen eigenen Stil bekommen, der sich anlehnt, aber jetzt mehr aus einem Guss wirkt. Also das sollte man vielleicht auch noch ein bisschen sagen, dass man da
das genau, damals waren manche Sachen gepixelt, aber manche Sachen eben vorgerendert, so wie bei Killer Instinct oder Donkey Kong Trainer.
Genau, also das wirkt jetzt ein bisschen runder, aber man merkt einfach dem ganzen Spiel an, die haben sich überlegt, wie hat das damals ausgesehen und wie können wir das jetzt modern umsetzen, ohne dass wir zu viel ändern? Und das ist, das zieht sich wirklich durch. Es sind die einzelnen Blöcke dort, wo sie sein sollen. Es sind die versteckten Kisten dort, wo sie sein sollen. Es sind die einzelnen Räume. Man könnte vieles größer machen, ja, oder zusammenfassen. Ich habe von irgendwem gelesen, auch in dieser Frage Remake oder Remaster, hat es jemand verglichen mit Zelda, mit Link's Awakening. Und dem würde ich so teilweise zustimmen, aber Link's Awakening hat ja auch einzelne Räume dann zusammengefasst und gesagt, machen wir das größer, dass es auch wirklich scrollen kann. Und das hat man hier auch nicht gemacht, sondern die Raumgröße bleibt eigentlich, wie sie ist. Aber ansonsten kommt so ungefähr hin, ja. Auch Link's Awakening hat sich überlegt, wo kann ich Dinge besser machen, wo kann ich sie runder machen. Aber im Endeffekt kann man es noch immer mit einem alten Walkthrough durchspielen. Und so ähnlich ist es jetzt auch bei Super Mario RPG, dass man sagen muss, das funktioniert genauso. Ja, und wie gesagt, was ich noch einmal betonen muss, ist einfach, das Spiel ist unglaublich lustig. Also das ist auch da, das ist jetzt, wenn man aus der damaligen Zeit kommt, viele Rollenspiele, sehr düster, sehr ernste Themen, und das hat man hier halt gar nicht. Ja, also natürlich, die Story, wir haben die Story jetzt gar nicht angeschnitten, ja, aber es beginnt natürlich damit, dass Bowser die Prinzessin entführen will, geht dann in eine ganz andere Richtung, weil plötzlich ein Schwert in Bowsers Festung steckt und ein ganz anderer Bösewicht da ist. Und dieses Spiel ist immer lustig. Ja, es bleibt lustig, es bleibt interessant und es zieht einen einfach so durch. Also das ist ein Gute-Laune-Spiel. Es ist ein Gute-Laune-RPG und das finde ich wirklich nett und es ist eine ganz, ganz spannende Abwechslung zu vielem anderen, was wir heute sehen, wo es halt immer düster und episch sein muss. Und das ist ein Mario-Spiel mit mehr Story als ein Mario-Jump'n'Run, aber es bleibt genauso leichtfüßig und überlegt sich immer, was ist der nächste Gag. Und das ist schon schön. Das gefällt mir gut.
Das sind schöne Worte, vor allem, so wie du sagst, ja. Was Lustiges im Moment ist eh gut.
So. Ja, kann man dringend brauchen manchmal.
Ja, das schließt eigentlich dann auch schon meine nächste Frage ein, wo ich sage, hat sich's ausgezahlt, dass Nintendo das jetzt nochmal herausbringt oder hätte es auch gereicht, einfach da das Spiel in den Online-Service zu packen? Aber ich glaube, das hat man jetzt auch rausgehört, gerade in deiner letzten Ausführung, ja, das ist cool und vor allem, wenn man es im Online-Service hat, wäre es wahrscheinlich nur Englisch, ja. Und das wird vielleicht uns gefallen, dass wir es mal durchspielen können wieder, aber nicht eben deiner Tochter wahrscheinlich oder anderen Kindern, die einfach da doch einen anderen Anspruch haben an Grafik und Präsentation und Spielspaß. Ne?
Also ich würde auch sagen, Grafik wäre das Problem heutzutage. Ja? Das muss man schon sagen. Wie gesagt, ich habe es damals versucht auf der Wii Virtual Console, weil ich mir auch gedacht habe, endlich kann ich spielen und irgendwie, es hat dann nicht geklickt, ja, wenn man da nicht die Retrobrille aufgesetzt hat. Insofern ja, das ist schon gut. Über den Preispunkt kann man natürlich diskutieren, ja. 60 Euro für ein Spiel, für ein altes Spiel wohlgemerkt, dem man auch ein bisschen diesen Staub der Vergangenheit anmerkt und das ist ganz bewusst. Also ich glaube, die haben diese Patina ganz bewusst draufgelassen in Sachen Gameplay, weil wenn man das wirklich remaken würde mit einer 3D-Optik, mit einer drehbaren Kamera, dann wäre es nicht dasselbe Spiel. Ja,
auch sonst, das glaube ich absolut. Ja, ich meine, die Sprachausgabe, ich glaube, das ist schon eine bewusste Entscheidung, weil wenn ich 3D-Grafik machen kann, könnte ich auch Sprachausgabe machen, also 3D-Engine dahinter. Aber das... Wir kommen wahrscheinlich wieder, da brauchen wir gar nicht lang diskutieren wegen einem Preis, ja. Nur Nintendo kann sich das leisten, ne?
Ja.
Ist der Punkt. Ja. Kein anderer Publisher könnte so ein Remake-Remaster zum Vollpreis rausbringen. Nintendo kann's und wird auch wieder erfolgreich sein. Bin mir ganz sicher, weil es einfach ein saugutes Spiel ist. Ja, das ist der Punkt, ja. Und es gibt nichts Vergleichbares. Also wenn du bist der Rollenspielmeister, ja. Wenn du jetzt irgendwie ein zweiter, also wenn ich komme zu dir und sag, du, das Spiel ist fantastisch, Tochter hat's durchgespielt, ja, was empfiehlst du mir als nächstes? Ja, was würdest du sagen? Es gibt sicher da das eine oder andere, aber wahrscheinlich gar nicht so leichter, ne?
Naja, also für mich wäre der nächste logische Punkt, wären natürlich die Mario und Luigis. Aber auch die kann man nicht, aber spiel die mal auf einer heutigen Konsole, ja? Also, ja. Wenn man 3DS noch zu Hause hat, klar, dann spielt man die. Aber ja, das wäre für mich das nächste, mit dem ich es vergleichen würde.
Ja.
Der Vergleich mit Paper Mario funktioniert schon gar nicht mehr so. Vielleicht vom Humor.
Ja, vielleicht ein bisschen. Die Serie hat sich auch in eine andere Richtung entwickelt.
Das ging dann ganz anders hin, ja.
Das erste Paper Mario kann man schon noch sehr gut vergleichen, finde ich. Gerade am N64.
Ja, das stimmt schon. Auch das zweite noch zu einem großen Grad. Und dann kam erst der Bruch.
Ja, war auch gut. Sie haben halt andere Richtungen entwickelt. Das finde ich ja nicht schlecht, dass man sagt, okay, man kann eine Serie auch woanders hin entwickeln. Um vielleicht nachher auch zurückgekommen. Es gibt ja auch dieses Paper Mario, Mario Luigi Crossover gibt's ja auch noch am 3DS, ne?
Ich glaube, 3DS war das. Ja, also ich weiß schon, was du meinst. Das war dieses Mario und Luigi mit den Papierformen, ja.
Genau, es gab irgendwann ein Crossover zwischen den beiden Serien, wo auch die zwei Teams nämlich zusammengearbeitet haben.
Ja, ja, ich habe sie alle gespielt, aber es ist schon echt lange her teilweise.
Vor allem sind so viele.
Ist ja wirklich. Fünf oder so? Ja, ja. Also. Schade, eigentlich, dass es sie nicht mehr gibt. Also, das echt
Coolste
schade.
War, wo sie im Magen vom Bowser sind.
Das war nett, mir hat auch das mit den Träumen sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das, weil das einfach so verrückte Ideen hatte. Es war eigentlich so ein bisschen vor der Vorwegnahme von Wonder jetzt, weil das hatte halt auch diese ganz verrückten Elemente, auf die man plötzlich gestoßen ist. Also ja, das
und
ist sicher
der
Vergleich.
Und es war auch der Weg hin zum Mario-Film. Ne? Man hat ihnen da mehr Story gegeben, mehr Emotionen. Also es war
mehr Tiefgang,
schon ganz wichtig.
Also, sind Charaktere. Die, aber auch da natürlich, wenn ich jetzt sage, mehr Tiefgang, reden wir vom mehr Tiefgang ausgesehen von den Jump'n'Runs. Also die sind jetzt nicht plötzlich Mario in einer existenzialistischen Krise.
Ich wollte gerade sagen, er setzt sich nicht auf die Couch zu Luigi.
Ja. Das ist übrigens eine der größten Änderungen. Ja, also die Princess Peach heißt jetzt wirklich Peach und nicht mehr Toadstool. Das haben sie in der Übersetzung jetzt geändert, weil die hieß damals natürlich noch Toadstool. Mittlerweile ist es eben Peach. Aber ja, also man sieht schon, wie wenig Änderungen sie gemacht haben, wenn das große Feature ist, das bei vielen Punkten steht. Achtung, die Prinzessin heißt jetzt richtig. Ja. Aber ja, also sie haben sich schon sehr dran gehalten, aber das macht halt eben auch Spaß. Ja, vom Preis her, ich glaube, man könnte natürlich sagen, also bei jedem anderen Publisher würde ich sagen, wartet vielleicht, bis es auf 40 Euro unten ist. Ja, dann ist es der optimale Preispunkt. Bei Nintendo wissen wir, das wird nicht so schnell passieren. Aber man macht trotzdem nichts falsch, wenn man sich eben drauf einstellt. Eben, es ist kein super langes Spiel, es ist so ein bisschen, vielleicht jetzt gerade für die Feiertage das richtige Spiel, es ist was man Kindern in die Hand drücken kann. Es könnte das richtige erste Rollenspiel sein für manche Kinder, so wie für viele von uns ja Secret of Mana so ein bisschen der Einstieg war. Ja, also Secret of Mana kann man jetzt nicht vergleichen vom Gameplay, aber das war halt so auch so ein Rollenspiel-Light, wo man ein bisschen experimentieren konnte und wenn es einem gefallen hat, ist man vielleicht nachher zu Final Fantasy gegangen oder zu Dragon Quest, die bei uns natürlich alle viel später gekommen sind. Aber vielleicht ist das auch so ein Einstiegspunkt. Ja. Also in der Hinsicht macht schon viel richtig und es hat eine gute Nintendo-Qualität, aber ich habe schon sehr überlegt, was schreibe ich für eine Wertung drunter. Und ich meine, ich kann es ja, ihr könnt das eh schon alle lesen, es steht eine 8 drunter. Und das ist, glaube ich, gerechtfertigt. Ja. Also, klar, sonst hätte ich es nicht dahingeschrieben. Aber
absolut,
es ist jetzt nicht, weil wenn man sich die Reviews anschaut, es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die geben einen Neuner und sagen, das ist mein Spiel von damals, also gerade mit dieser Retro-Brille, ich habe das gespielt und das ist wieder da und das ist das beste Mario-Rollenspiel aller Zeiten und das für mich das wichtigste Super-Nintendo-Spiel. Die sehen das natürlich anders, die sind froh, dass es so zurück ist, wie sie sich erinnern, mit eben diesen Quality-of-Life-Features.
Ja.
Aber wenn man jetzt ganz frisch hingeht, dann muss man sagen, ja, ganz so vergleichen, also ganz, es ist natürlich ein bisschen angestaubt. Und
ja, und so Dinge wie die Sprachausgabe gibt Punkteabzug, ist leider so. Ja, das muss auch Nintendo bewusst sein, ja. Ist ihnen wahrscheinlich egal, weil auch ein Achter eine verdammt gute Wertung ist, ja. Und wer das jetzt zugehocht hat, ja, ihr drückt das einem, 10-jährigen Kind in die Hand oder spielt das selber und ihr werdet jede Menge Spaß haben. Außer ihr kriegt es wegen der bunten Grafik Ausschlag oder wollt keine Mario-Spiele mehr sehen, ja, dann ist natürlich nichts für euch, dann habt ihr den Podcast nicht angehört, ja. Alle, die ihn angehört haben, glaube ich, die haben genau das gehört, was sie sich erwartet haben, ist ein super gutes Spiel, das Spaß macht und das jetzt idealerweise noch natürlich vor Weihnachten noch so, dann für den einen oder anderen Winterabend sicher das richtige Spiel ist.
Ja, definitiv. Und auch, man kann es auch, also man kann es natürlich nur allein spielen, leider, aber es ist auch was, was man sich zum Beispiel zusammensetzen kann und auch mal eben ein Rollenspiel, das man mit Kindern spielen kann,
die man liest dann die Texte vor, zum Beispiel, wenn die Kinder. Es ist nämlich auch ein Spiel, was man halt auch mit Kindern spielen kann, die ja jetzt 4, 5 aufwärts sind und so weiter und spielt eine halbe Stunde und liest dann die Texte vor.
Genau, und es ist so kurzweilig, dass ihnen auch im Dungeon nicht langweilig wird. Ja. Aber eben, ich komme, das letzte Rollenspiel, das ich jetzt so wirklich gespielt habe, war eben Final Fantasy 16. Das war so ein Spiel, wo ich gesagt habe, das kann ich halt wirklich nur spielen, wenn meine Tochter schläft, weil da lasse ich sie nicht zuschauen. Das ist schon relativ brachial, ja. Und das ist ein Spiel, wo ich überhaupt keine Bedenken hätte, wo sie wahrscheinlich sogar sagt, ich will spielen. Und dann lasst man sie halt, ja.
Absolut, und hilft dir halt. Ist ja auch super und das ist ja auch das schönste Spielen mit Kindern, wo miteinander wieder einfach die Sachen auch gemeinsam erlebt. Warum ich aber lachen habe, müssen wir doch sagst, ist halt ganz anders und bunt und lustig und so weiter. Ich habe zwar noch nicht Mario RPG nochmal gespielt, weil ich muss mir erst holen dann, aber ich habe mir vor einigen Tagen gekauft Super Mario Bros. Wonder und spiele gerade und spiele aber dazwischen immer Cyberpunk. Jetzt ist so mein Kontrastprogramm und das ist dann schon, ganz anders. Also von der Stimmung, die da ausgestrahlt wird.
Ja, ist wahrscheinlich das ziemlich gleiche Stimmungsbild. Genau. Also ja, natürlich da mit einem moderneren Anstrich, aber das passt schon.
Sehr schön. Ja, ich glaube, dann haben wir es, oder?
Ja, ich glaube, jetzt sind wir gut durch.
Florian, vielen Dank für deine Zeit, für dein Review auf der Shock 2 Webseite, jetzt auch für das Audio-Review. Euch da draußen, die schon spielen, gebt uns Feedback. Gerne entweder in das Topic zum Podcast oder ins Topic des Spiels, gibt's beides. Und ja, wir freuen uns auf euer Feedback auch zur Sendung und ich freue mich, wenn ich den Florian bald wieder höre im Podcast.
Ja, ich glaube, es kommt bald Weihnachten, habe ich so gehört.
Das bist du, oder? Mit dem
ja, das bin ich, ja.
Pass, okay, dann brauche ich nicht panisch bei mir herumsuchen, ja. Super. Nein. Ja, es kommt bald Weihnachten, wir hören dich natürlich im Weihnachtspodcast. Ich bin schon gespannt auf deine Highlights des Jahres und jetzt lasse ich dich in Ruhe, weil anscheinend kommen viele Nachrichten rein und ich weiß, du hast jede Menge zu tun. Florian, vielen Dank. Ja. Tschüss.